Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Hat Facebook sich selbst nicht mehr im Griff oder schränkt das soziale Netzwerk die Reichweite politischer Kritik vielleicht ein?
Kommt die MeToo-Kampagne den Frauen zugute oder profitieren vor allem die kommerziellen Netzwerke?
Und was ist das eigentlich verabscheuenswürdig, wenn Waffensysteme in Zukunft autonom töten sollen? Oder bringen die Pläne der Militärs auch Positives mit sich?
Das sind nur einige der kontroversen Fragen, die wir heute hier diskutieren wollen. Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur. Am Mikrofon sind Katja Bigalke
und Martin Böttcher. Musik, wie immer umsonst im Netz zu finden, gibt es bei uns auch. Heute zusammengesucht bei Jamendo, dem Free Music Archive und Soundcloud.
Den Anfang macht das Musikerkollektiv Zoo aus den USA. Wir hören So Gone, Musik vom Zoo-Album Arrows.
Steps in my past waiting to decay. The mother has sent a child away to keep the wolves at bay. As snow falls on empty streets, winter's bliss unfolds. Hunger is all I see. Where were we before the fall? A dream that taught us, but in the end, it's all we ever had. And they lead us down the doorway. Down, 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 down. And they lead us down the hallway. Down, 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 down.
Noch einmal MeToo hier bei Breitband, aber unter ganz anderem Aspekt. Mitte Oktober, wir erinnern uns, forderte die Schauspielerin Alyssa Milano im Zuge der Harvey Weinstein-Beschuldigung über Twitter alle Betroffenen dazu auf, unter dem Hashtag MeToo ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt öffentlich zu machen.
MeToo, ich auch, verbreitete sich daraufhin wie so ein Lauffeuer, wurde inzwischen millionenfach gepostet. Mit Milanos Tweet wurde also ziemlich deutlich ein Tabu gebrochen. Tausende von Frauen und auch Männern spiegeln mit ihren Beiträgen die Größe des Problems. Deutlich wird, wie sehr Machtstrukturen und sexuelle Gewalt miteinander verwoben sind. Der Hashtag MeToo ist mittlerweile eine internationale Bewegung geworden, alters-, bildungs- und gruppenübergreifend.
Es gibt aber auch Kritik an der Inszenierung und ein Verdacht kommt auf. Passen die Struktur der Diskussion im Digitalen und die ökonomischen Interessen von Facebook und Co. vielleicht nur allzu gut zusammen? Bettina Conradi hat für uns einen kritischen Blick ins Netz geworfen.
Vorschlag einer Freundin: Wenn alle Frauen, die sexuell belästigt oder angegriffen wurden, MeToo, ich auch, in ihren Status posten würden, dann könnte es uns gelingen, eine Idee der Größe des Problems zu vermitteln.
MeToo.
MeToo.
MeToo, ich auch.
Nach Twitter breitet sich der Hashtag MeToo auf anderen Plattformen im gesamten Netz aus und erzeugt Wirkung auch außerhalb des Digitalen. Diskussionen werden angestoßen. Demonstrationen finden statt. Beratungsstellen verzeichnen eine größere Nachfrage durch Betroffene. All das angestoßen durch einen kleinen Social-Media-Post. Ist das Potenzial, von dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg gern spricht?
If we can help build those tools, the power to build more of those communities, the world is going to be a much better place.
Ist das mit dem Hashtag MeToo vielleicht sogar aufgegangen? Eine Lawine der Offenheit, getragen von nicht ignorierbarer internationaler Solidarität, führt zu einem Gemeinschaftsgefühl, das letztlich Unterdrückung aufdecken und sexuelle Gewalt unwahrscheinlicher machen kann? Vielleicht doch zu schön, um wahr zu sein. Schließlich verdient Facebook mit der Aufmerksamkeit für MeToo auch Geld. Ist es nicht verwerflich, aus dem gebrochenen Schweigen vieler dank personalisierter Werbung in großem Stil Profit zu schlagen? Philosoph und Autor Wolfgang Buschlinger meint nein.
Es ist überhaupt nicht verwerflich, dass man sich bereichern möchte. Und wenn das zufälligerweise auch noch mit anderen Zielen zusammengeht, dann ist das vielleicht unkantisch. Aber modern würde man sagen, solange man anderen nicht etwas zufügt, also einen Schaden zufügt, dann ist es für einen selber durchaus erlaubt, mit dem, was man anderen zur Verfügung stellt, auch Geld zu verdienen.
MeToo dauert an und schlägt weiter Wellen. Aber ein Blick ins Netz offenbart, für viele scheint sich die Kampagne vom Ausgangsanliegen zu entfernen. Entkernung und Instrumentalisierung drohen. Es fehlt an differenzierter Diskussion und Einordnung. Was als notwendiger Tabubruch begann, wird innerhalb weniger Wochen überführt in einen medialen Brei, an dem jeder auf seine Art teilhaben kann und soll.
And if you really do want to see the Star Wars movie and you've been sexually harassed, you can respond me too, me too. You know?
It is fantastic. Und hier kommen wieder Struktur- und Gewinninteressen der Social-Media-Plattformen ins Spiel. Denn selbst wenn die Dynamik des Diskurses nicht die alleinige Schuld von Facebook und Co. sein mag, so spielt es ihnen doch in die Hände und wird, sagen wir mal, algorithmisch gutiert. Schließlich ist nicht die differenzierte Auseinandersetzung ein Garant für Klicks, Likes und Shares, sondern das am Leben erhalten eines polarisierenden Empörungsdiskurses. Daran verdienen Social-Media-Plattformen, dafür sind ihre Algorithmen optimiert. Wie das im Detail funktioniert, weiß noch keiner ganz genau. Aber klar ist, die Algorithmen, mit denen soziale Netzwerke dem Einzelnen Inhalte präsentieren, richten sich nach getrackten Nutzergewohnheiten. Diese Hyperpersonalisierung soll so lange wie möglich zum Verweilen in sozialen Netzwerken einladen. Dafür ist MeToo wie gemacht. Es sorgt für Empathie und Verweildauer und lässt auch Ironiker und Voyeure auf ihre Kosten kommen. Dank hyperpersonalisierter Werbung verdienen Social-Media-Unternehmen an der Kampagne, während sie dabei ist, sich selbst auszuhöhlen. Eine Tendenz zur inhaltlichen Entleerung sieht auch Philosoph Buschlinger, schreibt sie jedoch nicht ursächlich den sozialen Netzwerken zu.
Sie sind nicht schuld daran, sondern sie passen eigentlich gut zu der Gesellschaft, in der wir leben.
Trotz aller Kritik kann man MeToo als ein Beispiel für die positive Kraft sozialer Netzwerke sehen. Und hoffentlich wird die Bewegung ihre Wucht nicht verlieren. Die Mechanismen funktionieren jedoch auch, wenn es um Hass und Hetze geht. Algorithmen kennen keine Moral, denn in ökonomischer Hinsicht zählt, was emotionalisiert, Aufmerksamkeit bindet. Soziale Netzwerke mögen zwar Community-Richtlinien haben, aber die Algorithmen sind strukturell gleichgültig gegenüber Inhalten und könnten die Verbreitung von Fake News, Hetze und Gewalt fördern. Damit begeben sie sich moralisch in äußerst fragwürdiges Fahrwasser, findet auch Wolfgang Buschlinger.
Wenn man also in einem solchen Zusammenhang nach dem moralischen Status eines sozialen Netzes fragte, dann würde man sagen, naja, der ist ungefähr so wie der Status eines Waffenhändlers. Ja, denn Waffenhändler führen in der Regel keine Kriege, aber sie bedienen Leute, die gerne Kriege führen möchten.
Letztlich kommunizieren wir in den sozialen Netzwerken zwar zu den Bedingungen der Anbieter, dazu sollten wir aber Ja oder Nein sagen können. Damit wir das können, müssten wir jedoch genauer wissen, wie sie funktionieren.
Bei Fake News und rechten Inhalten, da macht ja diese Erregungsmaschine vielen zu Recht auch große Sorgen. Hingegen bei moralisch korrekten Aufregern scheinen uns diese Mechanismen aber durchaus recht zu sein. Bettina Conradi über die MeToo-Kampagne aus einem anderen Blickwinkel und Facebook, das wird uns gleich noch einmal begegnen.
Das folgende Stück Netzmusik ist schon 2 Jahre alt, aber der US-amerikanische Singer-Songwriter Jeff Pschek hat sie jetzt noch einmal zum kostenlosen Download auf der Musikplattform Free Music Archive veröffentlicht. Wahrscheinlich, um Lust auf das kommende Album seiner Band The Outfit zu machen. Bis dahin hören wir Jeff Pschek allein mit seinem Back Again. Der Link dazu, wie immer, auf breitband.deutschlandfunkkultur.de, wie auch der Rest der Sendung.
Let's take a ride, just you and I, somewhere we've never been. We'll get up and rise, loosen the ties, all we've been holding in. Right now I'm gone, but I'll be back again. Right now I'm gone, but I'll be back again. I'll be back again before too long.
can sit a while and I'll sing some songs about where we're going, not where we've been. We can do it all and I'm back again. Let's take a ride, just you and I, somewhere we can have some peace. We'll get up and go, the peace will come slow, so much that we'll never leave. Right now I'm gone, but I'll be back again. Right now I'm gone, but I'll be back again. I'll be back again before too long. We can sit a while and I'll sing some songs about where we're going, not where we've been. We can do it all and I'm back again.
Wer in den USA Präsident werden will, der reist durchs Land, trifft Menschen, geht in Betriebe und tut natürlich dann auch so, als interessiere er sich für die Probleme und die Geschichten, die die Leute da vor Ort haben. Als Mark Zuckerberg Anfang des Jahres verkündete, bis Ende 2017 durch 30 US-Bundesstaaten zu reisen, da wurde dann natürlich sofort spekuliert, Zuckerberg peile nun wahrscheinlich langfristig auch das Präsidentenamt an.
Jetzt ist das Jahr bald vorbei. Zuckerberg hat überall mal vorbeigeschaut. Dass er Präsident werden will, hat er dementiert. Aber das heißt ja nichts. Thomas Reintjes fasst den Trip des Facebook-Gründers zusammen und kommentiert, was das für die Zukunft bedeuten könnte.
Ach, schön. Wenn ich auf facebook.com/yearoftravel gehe, dann kann ich einem Silicon Valley-Milliardär bei einer Reise durch die USA zusehen. Die Beiträge sprechen in der dritten Person über ihn. Mark hat auf einer Rinderfarm in South Dakota Halt gemacht, steht da. Mark besucht den Glacier National Park in Montana. Mark und Priscilla haben das Wochenende in Homer, Alaska verbracht. Darunter jeweils ein paar gut ausgeleuchtete Fotos von Mark mit Rindern, Mark mit Berg, Mark mit Lachsen. 7162 gefällt das, 534 lieben es, 175 sagen wow. Warum? Was soll daran interessant sein?
I started this year as an engineer and now I'm wrapping it up, thinking of myself as more of a community builder too.
Er habe sein Year of Travel als Ingenieur begonnen und jetzt sehe er sich eher als Gemeinschaftsstifter. Das sagt Mark Zuckerberg in einem einstündigen Abschlussgespräch zu seinem Reisejahr in Kansas. Vielleicht haben die Reisen ihn wirklich verändert? Vielleicht kann ich Mark Zuckerberg am Ende sogar ernst nehmen und er ist für mich nicht mehr nur der CEO, der sich abschottet, während er Milliarden damit verdient, dass wir das Gegenteil tun und unser Leben öffentlich machen? Tatsächlich lässt er in dem Video ein bisschen hinter die CEO-Fassade blicken. Zuckerberg erzählt von vielen Begegnungen, die ihm gezeigt haben, wie wichtig eine stabile Gemeinschaft für Menschen sei. Und als er von einer Begegnung mit Heroinabhängigen in Dayton, Ohio erzählt, da schnürt es ihm kurz die Kehle zu.
One man told me, sorry, this stuff is just really upsetting to talk about.
Entschuldigung, es nimmt mich mit, darüber zu reden. Ein Mann hat mir erzählt, dass er mit einem Freund zusammen war, der sich einen Schuss setzte und es war eine Überdosis. Und sein einziger Gedanke war, ich frage mich, wer sein Dealer ist, weil das muss richtig guter Stoff sein.
I wonder who that guy's dealer is, because that must be really good stuff.
Tja, das sind Dinge, die sieht man auf Facebook nicht so oft und auch nicht im Silicon Valley. Ich glaube, dass Mark Zuckerberg das Ziel seiner Reise wirklich erreicht hat. Raus aus der Milliardärsbubble, verstehen, warum die Gesellschaft in den USA so gespalten ist und sehen, wie die großen Probleme wie Klimawandel und Globalisierung einzelne Menschen betreffen. Die Frage ist, was macht er jetzt draus?
I actually changed our company's mission.
Ich habe zum ersten Mal die Mission unseres Unternehmens geändert. Bisher ging es hauptsächlich darum, Menschen mit Freunden und Familien zu vernetzen. Jetzt wollen wir uns zusätzlich auf den Aufbau von Communities konzentrieren.
2 Milliarden Menschen seien auf Facebook, sagt Zuckerberg, aber nur 100 Millionen davon sind in sinnvollen Gruppen. Das soll sich ändern und Facebook so offenbar ein soziales Netzwerk werden, das diesen Namen auch verdient. Oder anders gesagt, die Gesellschaft, die im US-Wahlkampf auch mit Hilfe von Facebook gespalten wurde, soll nun auf Facebook wieder zusammenwachsen. Schöne Idee. Und hier wäre jetzt der Moment für einen Rant über Zuckerbergs naiven Optimismus. Naja, aber er weiß anscheinend, dass es mehr braucht, um gesellschaftliche Probleme anzugehen.
Ich glaube, ich habe dieses Jahr viel gelernt. Und einige dieser Lektionen will ich jetzt mitnehmen zu Facebook und zur Chan Zuckerberg-Initiative, unserer Wohltätigkeitsorganisation. Ich möchte einigen Menschen ein besseres Leben ermöglichen.
In der Chan Zuckerberg-Initiative versuchen Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan, ihre Milliarden für gute Zwecke einzusetzen. Das eigentlich Spannende daran: damit begibt sich Mark Zuckerberg auf politisches Terrain. Die Initiative, die insgesamt über 60 Milliarden Dollar verfügen soll, ist anscheinend bewusst keine Stiftung, sondern ein Unternehmen. Anders als gemeinnützige Organisationen kann die Initiative dadurch parteiisch sein. Ich bin allerdings skeptisch, ob Mark Zuckerberg wirklich bereit ist, klare politische Positionen zu beziehen. Als er letzte Woche während seiner Reise eine Windfarm in Oklahoma besucht hat und positiv auf Facebook darüber schrieb, da meldete sich ein Arbeiter von einem Ölfeld zu Wort und forderte mehr Respekt für die Ölindustrie. Zuckerberg kommentierte, er sei doch während der Reise auch auf einem Ölbohrschiff und einem Fracking-Standort gewesen. Gleichzeitig verhärtete Fronten abbauen und sich für eine Sache stark zu machen, ist eben nicht ganz einfach. Mark Zuckerberg braucht mehr als Geld und Einfluss, damit ich ihn ernst nehmen kann. Er braucht wirklichen Willen, für eine Sache einzustehen.
Mark Zuckerberg hat seine Reise durch die US-Bundesstaaten abgeschlossen. Ob daraus einmal mehr wird als ein PR-Projekt, das ist noch offen. Thomas Reintjes fasste den Trip des Facebook-Gründers zusammen.
Die Zentrale von Facebook, die liegt ja in Kalifornien und da ist auch Cellophane Sam zu Hause. Der Musiker hat gerade eine 5 Songs umfassende EP namens Desire veröffentlicht und sagt dazu, sehr bescheiden, das sind nur Lieder. Ich hoffe, sie gefallen. Liebe Brian, auch ein bisschen schwülstig. Hier ist eines dieser Lieder, Run Hound.
Breitband, Medien und Meinungen.
Über Facebook haben wir ja eben schon gesprochen, aber in diesen Tagen machte Facebook auch noch mit anderen Nachrichten von sich reden. Es geht um einen merkwürdigen Follower-Schwund, den ein User auf seinem Facebook-Account festgestellt hat.
In unserem Studio ist unsere Kollegin Vera Lenz. Hallo.
Hallo.
Was genau ist er? Wer genau ist davon betroffen?
Mehrere Türkei-kritische und kurdische Accounts sind betroffen, zum Beispiel der Account von Kerem Schamberger, einem Münchner Wissenschaftler und Erdogan-Kritiker. Und der hat von seinen 20.000 Followern und Abonnenten seit September 5.000 verloren, also ungefähr ein Viertel. Und ihn hat das gewundert, er hat das öffentlich gemacht und hat sich gefragt, ist das Zensur? Und von Facebook hieß es dann, man untersuche das. Schließlich würde man ja immer auch mal doppelte oder falsche Profile deaktivieren oder löschen. Aber dann haben sich Freunde gemeldet und die haben gesagt, sie existieren wirklich und sie sind unfreiwillig entfreundet worden von Facebook. Und daraufhin hat das Blog netzpolitik.org sich das Ganze mal genauer angeschaut.
Ja, klingt ja auch nach einer sehr seltsamen Geschichte. Was haben denn diese Recherchen von netzpolitik.org ergeben?
Naja, nicht allzu viel, was die Sache eben nicht besser macht. Sie haben Kontakt mit den Betroffenen aufgenommen und dann versucht, das auf eine Datengrundlage zu stellen. Also sie haben zum Beispiel Schamberger gebeten, seine Facebook-Daten runterzuladen, um mal zu schauen, was da genau abgelaufen ist. Eben aber mit wenig Erfolg, wie mir Markus Reuter von netzpolitik.org am Donnerstag im Gespräch sagte.
Facebook ist halt eine Blackbox, die nicht sagt, was sie tut, ne, das Unternehmen. Also wir haben ja versucht, dann einfach mal Freundeslisten runterzuladen, dann ging das irgendwie technisch nicht. Über fast 14 Tage war das nicht möglich, dass Herr Schamberger sich das runterladen konnte, weil wir wollten einfach einen Abgleich machen. Welche Freunde sind gestern da, wie viele sind heute da und dann können wir gucken, welche sind denn entfreundet worden.
Ja, und Facebook hat dann gesagt, das wäre eben aus technischen Gründen nicht gegangen, aber sie haben es dann einfach mal mit anderen Usern probiert, da hat das super geklappt, eben nur eben nicht bei Kerem Schamberger. Und zwischenzeitlich hat Facebook dann aber doch die Freundesliste zur Verfügung gestellt. Am Mittwoch war das aber einmal, reicht eben auch nicht, weil man braucht eben Vergleichsdaten, um die Differenz feststellen zu können.
Welche Vermutung gibt es denn nun, warum es zu diesem Follower-Schwund gekommen ist?
Naja, man denkt natürlich zuallererst an politische Zensur, weil es eben ein Erdogan-Kritiker war, der da betroffen ist. Aber Facebook beteuert, dass sie sich nicht erklären können, was da passiert ist. Und ich habe Markus Reuter mal gefragt, was er darüber denkt.
Es gibt jetzt einen Haufen Verschwörungstheorien oder Ideen, was da passieren könnte. Ne, ist das irgendein Algorithmus von Facebook, der verrückt spielt? Also Facebook hat im September vor der Bundestagswahl nach Aussagen von Insidern etwa 10% aller deutschen Profile gelöscht und sehr viele Fake-Profile gelöscht und ist im Rahmen von dieser Löschaktion von Fake-Profilen, von pseudonymen Profilen, ist da irgendwas schiefgelaufen? Das kann sein. Es sind aber auch ganz andere Varianten denkbar, aber ich möchte eigentlich da nicht spekulieren.
Und das Problem ist eben wie so oft, dass sich Facebook nicht in die Karten reinschauen lässt. Es gibt keine Schnittstelle, wo man mal sagen kann, man exportiert die Follower und dann checkt man das alles mal und kann die Veränderungen überprüfen. Und diese Forderungen nach einer offenen Schnittstelle, die es nicht gibt, die existieren ja schon länger, werden immer wieder mal benannt. Jüngst jetzt im Zusammenhang mit der MeToo-Debatte von der Washington Post, die hat das auch gefordert.
Naja, nach all diesen Ereignissen sieht es ja schon so aus, als bestünde durchaus die Gefahr, dass Facebook sich in die Meinungsfreiheit einmischt, oder nicht?
Also ich finde auf jeden Fall, zumal Netzpolitik hat jetzt unmittelbar vor dieser Sendung heute nochmal ein Update des Falls veröffentlicht und darin heißt es, Facebook habe die Untersuchung des Falles abgeschlossen. Eine nicht näher bezifferte Anzahl an Stichproben unter den 5000 verlorenen Accounts von Kerem habe ergeben, dass nur ein sehr kleiner Teil der Accounts von Schamberger aus eigenen Stücken entfolgt sind. Der wesentliche Teil sei wegen Verstößen gegen die Geschäftsbedingungen des Unternehmens deaktiviert worden. Und die betroffenen Accounts waren auch gemeldet worden, wohl von Usern. Mehr wolle Facebook nicht öffentlich sagen, heißt es. Und das Problem, was ich tatsächlich hier auch sehe, ist, laut der Community-Regeln ist bei Facebook auch die Unterstützung von Organisationen, die als gefährliche Organisationen definiert werden, verboten. Nur eine Liste dieser Organisationen existiert nicht. Und das wirkt natürlich oder ist es wahrscheinlich auch wie ein Eingriff in die Meinungsfreiheit.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass Facebook in Accounts eingreift. Die Süddeutsche Zeitung berichtete im Sommer vergangenen Jahres auch über Löschungen und Sperrungen von Nutzern, ohne dass diese wussten, warum. Wir haben das auf unserer Seite verlinkt, den Artikel dazu, auf der Breitbandseite. Also was muss geschehen? Welche Vorschläge gibt es?
Also zunächst mal, Kerem Schamberger hat seine Inhalte, fand ich interessant, auf ein eigenes Blog gestellt, um unabhängig von Facebook zu sein. Das ist natürlich immer eine eine Option, ist aber nur eine Lösung. Es stellt sich mal wieder die Frage, wie man diese Plattform und auch andere soziale Netzwerke natürlich regulieren kann. Markus Reuter von netzpolitik.org fordert zum Beispiel im Rahmen einer Plattformregulierung den Einbau von Transparenzpflichten oder dass eben Schnittstellen offengelegt werden, was eben die Washington Post jetzt auch gefordert hat. Ich habe vor einem Jahr, so ziemlich genau im November letzten Jahres, darüber auch mit Uwe Hasebrink vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg gesprochen. Da hatten die Wissenschaftler eine Studie vorgestellt, wie soziale Netzwerke die Meinungsbildung beeinflussen. Und er sagte mir, er könne sich auch vorstellen, dass man so eine Art Selbstregulierung, eine Selbstkontrolle einführt. Das haben wir ja im Fernsehen schon, bei Multimedia, bei Computerspielen. Und er meint, das hat sich bewährt.
Auch in diesem Bereich kann man sich das vorstellen, dass ein Unternehmen zu bestimmten Regeln sich verpflichtet. Das ist keine harte Regulierung. Die harte Regulierung erfolgt daraus, dass ein Unternehmen, das diese selbstgesetzten Regeln verletzt, in der Öffentlichkeit schlecht dasteht. Und letztlich ist das ein empfindlicher Punkt für die Unternehmen. Letztlich brauchen sie alle das Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer zu sagen, wir halten das für erträglich, was da passiert in Sachen Intransparenz von solchen Algorithmen.
Das Thema bleibt also weiter in der Diskussion. Mein Eindruck ist aber, gerade bei Facebook bewegt sich nur was, wenn die User wirklich massiv Druck machen.
Ja, das sollten sie also auf jeden Fall auch tun. Vielen Dank, Vera, für die Medien und Meinungen. Auch bei diesem Fall zeigt sich wieder, wer früh übt, der gewinnt. Dass nämlich Seth Power aus Mississippi so ein hervorragender Singer-Songwriter werden konnte, wie er es ist. Das liegt sicherlich auch daran, dass er schon mit 8 Jahren Klavier und dann mit 10 das Gitarrespielen angefangen hat.
Seitdem er 14 ist, schreibt er eigene Songs und hat bis heute damit nicht aufgehört. Seine aktuelle EP heißt Magnolio Soul und von der ist wirklich jedes Stück bezaubernd. Power hier mit Who.
But I
Breitbandbesprechung.
Its processor can react 100 times faster than a human. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors. And just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works.
Ein Ausschnitt aus einem Videofilm, der am Montag bei der Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen in Genf vom Future of Life Institute gezeigt wurde. Eine gruselige Vision ist das von einer Welt, in der autonome Drohnen und Roboterschwärme ausziehen, um dann selbstständig und zwar ohne menschliche Kontrolle gezielt per Gesichtserkennung Menschen zu töten.
Eine Vision, die derzeit noch nicht ganz Realität ist. Der Mensch ist bei automatischen Waffensystemen meistens noch dazwischen geschaltet. An der Weiterentwicklung sogenannter Lethal Autonomous Weapon Systems, kurz LAWS, wird aber eifrig geforscht, weswegen das Thema auch seit 2014 regelmäßig auf der Tagesordnung bei den Vereinten Nationen in Genf landet.
Diese Woche sind zu den Experten, die sich sonst immer treffen, nun auch die Vertreter von Staaten dazugekommen, um über ein etwaiges völkerrechtliches Verbot dieser autonomen Kampfroboter zu diskutieren. Am Ende der UN-Konferenz gab es allerdings dann doch keine Empfehlung dafür, Verbotsverhandlungen aufzunehmen. Einigkeit bestand dann lediglich darin, die Beratungen im nächsten Jahr fortzusetzen.
Aber was bedeutet das für die Gegenwart? Darüber haben wir gestern mit Frank Sauer, Wissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München, gesprochen. Er hat die Konferenz in Genf begleitet und zunächst haben wir ihn gebeten, noch einmal den Unterschied zwischen halbautonomen und dann gänzlich autonomen Waffensystemen zu erklären.
Also vielleicht gebe ich einfach mal ein Beispiel, wie so ein autonomes Waffensystem aussehen könnte. Denken Sie sich beispielsweise eine fliegende Drohne, eine bewaffnete Drohne. Die sind heute in aller Regel ferngesteuert. Zum Teil ist es so, dass man die schon eine ganze Weile unbeaufsichtigt fliegen lassen kann. Also man muss jetzt nicht permanent am Steuerknüppel sitzen. Man kann dem System beispielsweise sagen, flieg zu einem bestimmten Wegpunkt und dann melde dich zurück, wenn du da bist und dann machen wir weiter mit, was immer wir sozusagen vorhaben. Wenn wir jetzt eben sozusagen weiter in die Zukunft denken, dann wäre es durchaus eine Möglichkeit, dass so eine Drohne dann eben autonom, tatsächlich voll autonom operiert, indem man ihr einfach nur bestimmte Befehle gibt. Beispielsweise sagt, begib dich in ein bestimmtes Gebiet und unterdrücke dort die gegnerische Luftabwehr. Und der Rest sozusagen passiert dann eben im System selbst. Und so muss man sich das also vorstellen, als die nächste Generation von Waffensystemen, wie wir sie ungefähr heute schon haben, also beispielsweise unbemannte fliegende Systeme oder bodengebundene Systeme oder auch schwimmende und tauchende Systeme, die immer mehr Aufgaben selbstständig übernehmen, die nicht mehr gesteuert werden müssen und die eben dann unter Umständen auch irgendwann ganz zum Schluss Ziele eigenständig bekämpfen und die eben auf eine ganze Reihe von Zielen, unter anderem eben auch belebte Ziele oder Menschen, feuern, ohne dass ein Mensch überhaupt noch in irgendeiner Weise mit dieser Entscheidung sich beschäftigen muss. Und das zieht Probleme nach sich, völkerrechtliche Probleme, ethische Probleme und auch ganz knallharte sicherheitspolitische Probleme.
Dann lassen Sie uns doch nochmal über diese Gefahren und diese Probleme, die Sie ja angedeutet haben, sprechen. Sie sagen ja, autonome Systeme sind schnell, aber Geschwindigkeit tötet. Was ist dann das Gefährliche daran? Ist das so zusammengefasst? Also Geschwindigkeit tötet, ist das Ihre Argumentation?
Ja, ich habe das mal so geschrieben, das ist richtig. Und hier sehen wir eben sehr schnell, wo es knifflig wird. Wenn ich sehr schnelle Verteidigungssysteme habe, dann brauche ich schnelle Angriffssysteme. Und so schaukelt sich das gerade auf. Eine Entwicklung, die wir zum Beispiel sehen, die relativ neu ist, ist die Entwicklung von Schwärmen. Und Schwärme von kleinen Systemen, im US-Militärbereich will man eigentlich an so einen Punkt, wo man aus dem 3D-Drucker im Prinzip große Mengen, Hunderte oder Tausende von quasi Wegwerfsystemen ad hoc produzieren kann, so wie man sie gerade braucht auf dem Schlachtfeld, die gehen eben nur mit Autonomie. Schwarmfunktionalität geht nur, wenn diese Systeme über relativ große Autonomie verfügen. Überall, das ist mein Argument, brauchen wir Regeln, um damit umzugehen. Und ich würde eben zum Beispiel sagen, Verteidigung, okay, Angriff, wenn ich es mal sehr zuspitzen sollte, nein.
Wo Sie das gerade ansprechen, das Beispiel des selbstfahrenden Autos, da ist ja das Argument, in Zukunft könne das durchaus sicherer sein und Menschen würden viel mehr Unfälle verursachen. Kann man dieses Prinzip nicht auch auf diese autonomen Waffen übertragen? Der menschliche Faktor kann ja auch durchaus zu Fehlern, Kollateralschäden und zu unschuldig getöteten Menschen führen.
Da sprechen Sie einen der wichtigsten Punkte an. Es ist tatsächlich so, dass sich diese Technologie nicht ohne weiteres übertragen lässt. Wir müssen sehr klar unterscheiden zwischen der zivilen Anwendung und der militärischen Anwendung. Schauen wir uns nochmal das selbstfahrende Auto an. Ich bin großer Fan des selbstfahrenden Autos. Ich hätte gern sofort sozusagen die Möglichkeit, meinen Autoschlüssel wegzulegen. Ich hoffe, wir kriegen das bald in den Griff. Warum bin ich auch recht optimistisch, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis selbstfahrende Autos funktionieren? Weil die zugrunde liegenden Technologien des maschinellen Lernens und der Bilderkennung beispielsweise eben so sind, dass wir relativ viel Trainingsdaten haben und die Autos damit relativ gut in diesem doch recht verregelten System des Straßenverkehrs so zu trainieren, dass sie am Ende funktionieren. Ja, vielleicht dann tatsächlich besser funktionieren, als wenn sie von einem Menschen gesteuert würden. Maßgabe dabei im Übrigen natürlich auch, dass sich selbstfahrende Autos und von Menschen gesteuerte Autos nicht im selben Ökosystem bewegen, weil dann wird es garantiert weiter Unfälle geben. Das heißt, wir müssen, glaube ich, irgendwann einen Schnitt machen und sagen, es fahren dann eben zumindest auf bestimmten Spuren nur noch selbstfahrende Autos. Dann dürfte das mit Sicherheit die Verkehrssicherheit dramatisch erhöhen. Jetzt, warum kann man das nicht einfach übertragen auf die militärische Sphäre? Weil Schlachtfelder das Gegenteil sind vom Straßenverkehr, auch wenn es vielleicht einigen Hörerinnen und Hörern manchmal im Straßenverkehr wie Krieg vorkommt. Wir können die selbstfahrenden Autos mit sehr viel Daten füttern im Vorfeld und wir haben klare Regeln, an die sich eigentlich alle Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer halten. Und das ist im Krieg sozusagen eben nicht ganz so einfach. Sie können nicht den Nebel des Krieges irgendwie wegzaubern und glauben, dass ich vorher dieses System vollständig vorprogrammieren und dann nur noch losschicken brauche. Das heißt, diese ganzen Verfahren, die wir benutzen, funktionieren vielleicht in einem selbstfahrenden Auto, aber sie funktionieren ganz sicher dann nicht, wenn ich die Dinge tun muss, die im Krieg notwendig sind, nämlich beispielsweise unterscheiden zwischen, wer ist Kombattant, wer ist Zivilist. Wen darf ich bekämpfen? Was ist ein legitimes Ziel? Wen muss ich schützen? Oder Proportionalitätsgebot kriegsvölkerrechtlich. Das heißt, welche Munition darf ich einsetzen? Mit Blick auf die Frage, was mein militärisches Ziel ist. Ja? Also mal salopp formuliert, ich darf im Krieg nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Wir sind weit davon entfernt, all diese völkerrechtlichen Regeln und Gebote in irgendeiner Weise in Software abbilden zu können. Das heißt, was passieren wird, wenn wir nicht aufpassen, ist, dass wir immer mehr Entscheidungsgewalt in Maschinen und in militärische Systeme delegieren und dass die dann eben unter Umständen tatsächlich Kriegsvölkerrecht brechen und sehr viel mehr Schaden anrichten, als es vielleicht vorher Menschen getan haben, die ganz sicher auch nicht perfekt sind. Aber trotzdem würde ich dringend davor warnen, diese Grenze zu überschreiten. Und wenn die Maschinen das dann auch noch so schnell tun, dass wir nicht mal mehr eingreifen können, dann tun wir uns also ganz sicher gar keinen Gefallen, weil dann galoppiert uns vielleicht sozusagen eine negative Entwicklung schlichtweg davon.
Sie haben ja gesagt, das ist eine natürliche Entwicklung, dass diese Autonomie, die wir auch im Alltag beobachten, auch in den militärischen Bereich eindringt und da weiter vordringen wird. Was wären denn aber Ansätze, solche Waffensysteme vielleicht zu verbieten oder zu kontrollieren? Ich meine, die Genfer Konvention wurde ja auch schon erwähnt. Es ist ja so, nicht alle Kriegsparteien halten sich immer daran. Das wird doch wahrscheinlich alles auch auf autonome Waffensysteme dann zutreffen.
Wir müssen jetzt neue Regeln schaffen, um den Umgang mit autonomen Systemen im Militär möglichst früh für alle klar erkenntlich mit bestimmten Normen zu verbinden. Es werden sich vermutlich nicht immer alle an alles halten. Aber das ist kein Grund, nicht vorher die Norm trotzdem zu schaffen.
Ja, und genau das ist jetzt ja bei dieser Konferenz diese Woche nun wieder nicht gelungen, also überhaupt eben solche Normen zu schaffen. Große Bremser in dieser Frage sind Staaten wie zum Beispiel die USA, Israel und auch Russland. Und wenn man sich dazu dann noch überlegt, dass natürlich auch nichtstaatliche Akteure durchaus großes Interesse an solchen Systemen haben könnten, dann sind das leider alles keine besonders guten Nachrichten.
Nach diesen beunruhigenden News nun aber etwas Aufbauendes, Musik. Die kann ja manchmal durchaus heilsam sein. Diese Erfahrung hat auch der amerikanische Singer-Songwriter Jeffrey Philip Nelson gemacht. Während seiner Highschool-Zeit hatte er einen schweren Surfunfall, bei dem er sich die Zähne ausschlug und den Kiefer brach. Nelsons Vater besorgte ihm eine Gitarre. Seitdem hat er nicht mehr aufgehört zu spielen und Songs zu schreiben. Nach 6 Alben hat Nelson gerade wieder ein paar neue Stücke zum kostenlosen Download ins Netz geworfen. Zum Beispiel dieses hier, Shotglass.
Dog all alone. LA was getting heavy. I couldn't pay for my home.
But I need a shot glass. Fill me up and take my beer. And my feet since I've been born. Tell me I'm crazy living in this here town. Beneath the sun that won't go down. It's blowing, it is dry and it's hot. I'm a prima donna, but I know what I'm not. And I need a shot glass. Fill me up and take my beer. And my fear of bitterness inside of me. Tell me I'm crazy. Getting is God, and I need a shot glass. Fill me up and take my beer. And my fear of bitterness inside of me. Tell me I'm crazy living in this here town. Beneath the sun that won't go down.
Bei Google Maps kann man ja Orte bewerten. Restaurants zum Beispiel, Friseure oder eben auch Touristenattraktionen, aber auch Schauplätze der Politik. Da geht es dann allerdings weniger um saubere Toiletten, den freundlichen Service oder auch eine spannende Attraktion vor Ort. Ein Kommentar zum Weißen Haus lautet da zum Beispiel: nette Immobilie, Smiley, man kann nur hoffen, dass der jetzige Mieter, der einen extravaganten Einrichtungsstil bevorzugt, nach seinem bestenfalls frühzeitigen Auszug den ursprünglichen Zustand wiederherstellt.
Wie sieht das in Deutschland aus? Theresa Sickert ist für uns durch die politische Landschaft von Google Maps gereist und hat sich Kommentare und Bewertungen der Nutzer angeschaut.
So the more you use the map, the better it gets. One search brings you all the information you need. See ratings and reviews. And sometimes even take a peek inside.
Hier im Deutschen Bundestag schlägt das Herz der Demokratie.
Haha, glaubt ihr wirklich, dass hier das deutsche Volk vertreten wird? Das sind doch willige Lakaien von Brüssel, die uns unsere Freiheit nehmen.
Eine Watsche für das deutsche Parlament, vermutlich von einem verdrossenen Nationalisten. Der Kommentar wurde beim Deutschen Bundestag auf Google Maps hinterlassen. Dort, wo sonst bei Restaurants das Haar in der Suppe gesucht wird, macht man sich auch über politische Institutionen her.
Schöne Aussicht und wirklich spannende Führung. Zu sehen, wie manche am Volk vorbeiregieren, ist immer einen Besuch wert. Gibt es Schlimmeres als die kriminellen Flüchtlinge? Ja. Faschisten und das Volk, das dieses schöne Land unterwandern und es vernichten.
Einen rassistischen, fremdenfeindlichen Kommentar und zwei magere Sternchen von 5 gibt es von diesem Nutzer. Insgesamt gibt es knapp 180 Berichte zum Bundestag. Im Durchschnitt vergeben die Nutzer mehr Sterne, nämlich 4,4. Ziemlich gut. Wäre der Bundestag ein Restaurant, ich würde hier sofort einen Tisch bestellen.
Schöner, sauberer Platz.
Leider treiben sich dort einige dubiose Leute rum, die Unterschriften sammeln. Kein Mensch versteht wofür.
Geräumiger Ort, nettes Personal, strenge Kontrolle.
Ja, das Personal scheint eine wichtige Rolle bei der Bewertung politischer Einrichtungen zu spielen. So wie man sich über die Bedienung im Restaurant äußert, bewertet man auch den Service von Staatswegen und die geschmackvolle Einrichtung.
Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin.
Vom Bau her sehr interessant und ist auch offensichtlich funktional gebaut. Innen ist viel zu viel ungenutzter Raum. Durch die gewaltigen Deckenhöhen, die in den Hallen und Räumen sind. Vielleicht braucht man aber diesen Platz für die viele heiße Luft, die hier produziert wird. Die Sterne gibt es für den Bau und den Architekten. Bestimmt nicht für den Inhalt.
5 ironische Sterne. Und die gibt's hier sogar eher selten. Bei Google Maps ist das Bundeskanzleramt weniger beliebt als der Deutsche Bundestag. Etwa 400 Leute haben hier eine Bewertung hinterlassen. Einige davon richten sich sogar an die Kanzlerin höchstpersönlich.
Hallo Frau Dr. Merkel, warum möchten Sie das deutsche Volk entmündigen?
Wer bei Google Maps unterwegs ist, findet immer wieder wütende Kommentare und Beschimpfungen der Politik, Rassismus und Verschwörungstheorien. Dinge, die man hier eigentlich gar nicht haben möchte.
Rezensionen sind kein Forum für allgemeine, politische oder gesellschaftskritische Kommentare oder für persönliche Polemiken.
Heißt es bei Google in den Richtlinien für Rezensionen. Nun ja, Google scheint sehr tolerant, was die Erfahrungsberichte betrifft. Es wird selten gelöscht, in der Regel überhaupt erst dann, wenn ein Kommentar durch einen Nutzer gemeldet wird. Die Rezensenten nehmen sich deshalb der Sache lieber selber an. Sie kommentieren dagegen.
Man kann für die Probleme in einem Land nicht nur eine Person verantwortlich machen. Merkel ist nur das Oberhaupt der herrschenden Partei und kann alleine keinen einzigen Flüchtling aufnehmen. Also jeder AfD-Wähler hier, der meint, dass sein Gehirn größer ist als der Grand Canyon tief ist, den muss ich leider enttäuschen. Denn wie es aussieht, ist es gar nicht erst vorhanden.
In der Tat fällt auf, dass vor allem die negativen Kommentare politischer Natur sind. Die Verdrossenen zweckentfremden die Bewertungsfunktion. Neben Bundesbehörden werden auch zivilgesellschaftliche Organisationen diffamiert und schlecht bewertet. Interessant ist auch, was passiert, wenn man nach der Partei der Unzufriedenen sucht, der AfD.
Alternative für Deutschland. Bundesgeschäftsstelle. Keine Treffer?
Die AfD, zumindest auf Bundesebene, ist bei Google Maps nicht gelistet. Geschäftsorte, die dann auch kommentiert werden können, tauchen nur dann auf, wenn der Geschäftsinhaber oder ein anderer Nutzer den Standort hinzufügt. Das scheint niemandem bislang so wichtig gewesen zu sein. Die Energie geht wohl eher ins Stören. Dennoch, an den Bewertungen und Kommentaren kann man Stimmungen und Tendenzen der Nutzer erkennen, also der Wähler.
Wilhelmstraße 141 in 10963 Berlin.
Hier befindet sich die SPD-Bundeszentrale, das Willy-Brandt-Haus. Hervorragende 4,2 Sterne, tolle Ausstellung und
zu kleine Toiletten.
Eine Hausnummer weiter, beim SPD-Parteivorstand, sammeln sich die negativen Bewertungen. Und diesmal geht es nicht nur um sanitäre Anlagen.
Ihr seid schuld, dass die Renten sinken. Immer mehr Zuzahlungen für kleine Rentner, die die Mieten nicht mehr zahlen können. Ihr seid schuld, dass es viele prekäre Arbeitsverhältnisse gibt. Man kann die Liste noch verlängern.
Die SPD hat bei der letzten Bundestagswahl ihr schlechtestes Ergebnis seit fast 70 Jahren eingefahren. Ihr Parteivorstand kommt bei Google auf nur 2,9 Sterne. Das sind noch weniger als für den Bundesnachrichtendienst. Der hat 3,5. Auch nicht wahnsinnig beliebt. Aber auch immer noch, wie der Überwachungsskandal selbst, für die meisten Leute scheinbar wahnsinnig uninteressant. Gerade einmal 11 Bewertungen gibt es zum Gardeschützenweg 71 in Berlin. Aber die haben es in sich.
Ich finde es total entspannend und klasse, dass der BND all meine Internetdaten überwacht. Einziger Wunsch, den Sie sicherlich mal realisieren werden: Falls meine Accounts bei Facebook und Co. gehackt werden, helfen Sie mir dabei, den Originalzustand der Daten wiederherzustellen. Danke, BND, und weiter so. PS. Hallo Google. Was soll diese Bewertungsfunktion?
Ja, das ist eine gute Frage. Viel zur Orientierung trägt diese Bewertungsfunktion jedenfalls nicht bei. Und so entlassen wir Sie nun vielleicht orientierungslos ins Wochenende, aber auf jeden Fall nicht uninformiert. Das war eine vollgepackte Sendung. Katja, was ich immer krass finde, so wenn wir die Sendung machen, was mir dann immer so auffällt, in wie vielen Bereichen, ich meine, es ist jetzt eine Binsenweisheit, aber in wie vielen Bereichen Google und Facebook immer wieder auftauchen, hier und da und dort und überall. Und wenn dann so eine Sendung ist, ich frage mich immer, wie weit wird das alles noch so gehen? Ich bin nach so einer Sendung manchmal ein bisschen verunsichert.
Ja, und wenn man das dann noch kombiniert mit diesen autonomen Waffensystemen, mit Gesichtserkennung und so, und das dann kombiniert mit dieser doch undurchsichtigen, übermächtigen Funktion von den sozialen Netzwerken oder von Google zum Beispiel, dann finde ich, ist das auch eine recht dystopische Aussage, die wir hier in dieser Sendung getroffen haben.
Aber das ist interessant. Das ist Stoff für Science-Fiction-Filme, aber das ist schon lange nicht mehr Science-Fiction. Gerade diese autonomen Waffensysteme, ich finde, die können einem schon richtig Angst machen.
Ja, dieser Film, den wir da, von dem wir einen Ausschnitt gezeigt haben, finde ich, der macht das auch eigentlich ganz gut klar. Ich fand den sehr gruselig, diesen Ausschnitt.
Wie kommen wir jetzt mit positiver Message ins Wochenende?
Vielleicht mit dem nächsten Song. Mhm. Ein Duo, das den schönen Namen Ashes und Dreams trägt und überozeanisch miteinander kooperiert. Kanada und England sind die beiden Ausgangsbasen, von denen die beiden Musikern aus ihre Musik miteinander mischen und dann so elektronisch-rockige Stücke wie zum Beispiel Electrified produzieren. Damit verabschieden wir Sie jetzt. Machen Sie es gut.
Das war Breitband, heute mit Martin Böttcher und
Katja Biegalke.